Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, den 42. Vers. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Ich beginne mit einigen Worten aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 24. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Der Menschensohn ist der Herr Jesus Christus. Wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Dann werden zwei auf dem Felde sein, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Unser Herr schildert in diesen Worten, wie es in der Welt aussieht, bevor er kommt, den einen zum ewigen Verderben und den anderen zum ewigen Heil. Das Trachten der Menschen wird so ganz auf ihr irdisches Wohl ausgerichtet sein, wobei auch das Kaufen und Verkaufen wie zur Zeit eines Lot eine wichtige Rolle spielt. Wie es uns auch im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, vom endzeitlichen Babel berichtet wird. Man widmet sich dem, was im Allgemeinen das Leben ausmacht, folgt dem üblichen Weg durchs Leben und handelt trotz mancherlei Probleme und Nöte nach dem Motto, das Leben geht weiter. Jesus erwähnt hier nicht besondere gottlose Praktiken. Davon ist an anderer Stelle in der Bibel die Rede. Vielmehr lebt man so, unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu, als ging alles wie gewohnt seinen Gang. Trotz mancher Religiosität, wobei man den wahren Gott nicht kennt, von dem wir wissen, dass er sich nur in Christus geoffenbart hat, spielt der lebendige Gott, vor dem sie sich zu verantworten haben, im Grunde in ihrem alltäglichen Leben keine Rolle. Sie beachten es nicht, das heißt, sie denken nicht daran, dass sich plötzlich alles ändern kann und sie vor dem heiligen Gott stehen werden, der sie für ihr gottloses, losgelöst von Gott, gottloses Leben zur Rechenschaft ziehen wird. Es ist nicht schwer zu erkennen, wie die meisten Menschen unserer Tage von dieser Lebensweise geprägt sind. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohnes, so sagt Jesus. Und er ermahnt seine Jünger zur Wachsamkeit, denn der Menschensohn wird kommen zu einer Stunde, da er es nicht meint. Plötzlich, überraschend. Es sollte uns also nicht wundern, wenn gerade auch in den Teilen der Welt, die besonders vom Materialismus geprägt sind, nur wenig vom Wirken des Heiligen Geistes spürbar ist. Und wir leiden um Jesu willen darunter, sofern wir als Gemeinde Jesu geistlich gesund sind. Das ist uns nicht egal, wie das in dieser Welt zugeht. Ganz abgesehen davon, dass wir ja auch einmal dazu gehörten, ja? Und solche Wege gegangen sind, gedankenlos, vielleicht hier und da fragend nach dem Sinn des Lebens, aber ansonsten gingen wir unsere eigenen Wege. Und es musste ja in irgendeiner Weise weitergehen. Also wir gehörten auch zu denen, ja. Wir haben keinen Grund, uns über die Menschen in dieser Welt, die so denken, wie wir es gerade versucht haben zu schildern, zu erheben. Wir waren genau wie sie auch. Paulus spricht davon im Titusbrief. Das dürfen wir nie vergessen. Und wir leiden darunter, dass Menschen so ihre eigenen Wege gehen, ohne nach Gott zu fragen, ohne daran zu denken, dass es eine Ewigkeit gibt, in der sie Gott einmal Rechenschaft ablegen müssen für ihr Handeln, für ihr Denken, für all das, was ihr Leben ausgemacht hat. Das war damals unmittelbar nach der Ausgießung des Heiligen Geistes noch ganz anders. Zu Pfingsten, einem alttestamentlichen Erntedankfest, wurde für Gott eine große Ernte eingefahren. 3000 Menschen wurden an Christus gläubig und die Gemeinde Jesu nahm immer mehr zu an Zahl. Es ist auffallend, dass Lukas in der Apostelgeschichte uns an einigen Stellen von einem großen Wachstum der Gemeinde berichtet. Da heißt es in Kapitel 4, also Kapitel 2, 3000 Menschen wurden selig. Das heißt, errettet, kam zum Glauben an Christus, Apostelgeschichte 4. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000, von 3000 auf 5000. Kapitel 5, Vers 14. Desto mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, eine Menge Männer und Frauen. Und Kapitel 6, Vers 7. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam, kamen zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus. Solche Zeiten großer geistlicher Bewegungen, Erweckungen, nennen wir das ja, gab es im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder. Ich habe noch Zeiten erlebt, so sagte ein alter Bruder zu uns, in denen sich an jedem Sonntag Menschen zu Christus bekehrten. An jedem Sonntag. Während in der ersten Zeit nach Pfingsten Scharen von Menschen zum Glauben kamen und der Gemeinde Jesu von Gott hinzugefügt wurden, war dies in späteren Zeiten offensichtlich in dieser Weise nicht mehr der Fall. Sonst hätte Petrus in seinem ersten Brief nicht von der Zeit Noahs geschrieben, in der man die Arche baute, in der wenige, so schreibt er, wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser. Alle anderen kamen um in der Sintflut. Wir wollen uns also auch in unserer Zeit, wo nur wenig Wehen des Heiligen Geistes ist, nur wenig Menschen sich zu Christus bekehren, zumindest hier bei uns im Land der Reformation. Alles geht geistlich bergab. Wir wollen uns nicht entmutigen lassen, dadurch, dass nur wenige zum Glauben kommen. Und wollen weiterhin darum beten, dass der Herr noch eine offene Tür schenkt für das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus. Weiter darum beten, dass noch einige auch in unseren Tagen zum Glauben an Christus kommen, wie es ja auch tatsächlich geschieht. Ja. Das erleben wir auch noch in unseren Tagen des Abfalls von Gott, dass einige wenige noch zum Glauben an Christus kommen. Eine große Gnade. Gott ruft die Letzten noch hier in den Heidenvölkern zu sich, bevor er dann eine wunderbare große Erweckung schenken wird im Volk Israel, das bis zur Stunde noch verstockt ist im Blick auf den Glauben an das Evangelium. Nun erfahren wir hier in unserem Text in der Apostelgeschichte nicht nur davon, dass so viele Menschen zum Glauben an Christus kamen. Viele wurden errettet. aus diesem verkehrten Geschlecht, wie Petrus das nennt, sondern auch, wie sich das empfangene neue Leben in Christus, nachdem sie also zum Glauben gekommen waren, unmittelbar danach gestaltete. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen. Gottesfurcht, keine Angst vor Gott, sondern Gottesfurcht, Respekt vor Gott, dass man ihn ernst nahm. Kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Also den Bedürftigen half man. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wir haben zuletzt bereits angedeutet, dass wir bezüglich Vers 42, die blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet, zunächst über die Gemeinschaft sprechen wollen, die auf der einen Seite eine Folge der Apostellehre, auf der anderen Seite aber wiederum eine Klammer für die drei Elemente Lehre der Apostel, Brotbrechen und Gebet ist, denn alle drei geschahen gemeinsam, insofern eine Klammer, ja, für die Apostellehre, für das Brotbrechen und für das Gebet, das geschah hier, wird uns berichtet, als gemeinsam. Darum soll es uns heute Morgen besonders zu tun sein, also um Gemeinschaft. Und zwar im engeren Sinne, im geistlichen Sinne Gemeinschaft. Und wollen zunächst einmal sagen, was das nicht bedeutet. Gemeinschaft im engeren Sinne bedeutet nicht ein geselliges Beisammensein. Im weiteren Sinne hat das auch seine Bedeutung, ein geselliges Zusammensein, ein Miteinander. Es hat durchaus Raum auch im Leben der Gläubigen. Wilhelm Busch verstand als Jugendpfarrer darunter die Betätigung der Gemeinschaft, die am Wort Gottes entsteht. Die Gemeinschaft am Wort Gottes, das ist die Gemeinschaft im engeren Sinne, im geistlichen Sinne. Dann gibt es diese Gemeinschaft im weiteren Sinne. Er nennt das Betätigung der Gemeinschaft, die am Wort Gottes entsteht. Und er schreibt dazu, die Nationalsozialisten haben ganz genau gewusst, was sie taten, als sie der evangelischen Jugend alle weltliche Betätigung wie Spiel und Wanderungen verboten. Sie wollten uns die Möglichkeit nehmen, die am Worte Gottes entstandene Gemeinschaft zu betätigen. Also es hat schon seine Bedeutung, ne? Diese Betätigung der am Wort Gottes entstandenen Gemeinschaft. Gerade jetzt hier auch im Blick auf die Jugendarbeit, die ja Pastor Busch Jahrzehnte oder viele Jahre lang geleitet hat. Diese Betätigung der Gemeinschaft darf jedoch niemals dazu führen, das Wort Gottes in der Bibel aus der Mitte zu verdrängen. Zum Beispiel in einer Jugendarbeit. Das Wort Gottes gehört in den Mittelpunkt und auch sonst im Leben der Gläubigen. Im engeren Sinne ist Gemeinschaft kein geselliges Zusammensein. Natürlich darf man auch mit anderen bestimmte Interessen teilen. Auch das gehört zur Gemeinschaft, wenn auch nicht im engeren Sinne. Doch es ist Vorsicht geboten, dass sich das nicht zu einer exklusiven Klüppchenbildung entwickelt, die, wenn wir jetzt an die Gläubigen denken, an unsere Beziehung untereinander als Gläubige, die Liebe zu allen Heiligen und damit die Gemeinschaft im engeren Sinne hindert. Also diese Klüppchenbildungen können dazu beitragen, dass man die Liebe zu allen Heiligen, das heißt also zu allen Gläubigen, die Heiligen sind die Gläubigen, wir sind Heilige in diesem Sinne, dass man die Liebe zu allen Heiligen und damit die Gemeinschaft im engeren Sinne hindert. Also Vorsicht vor einer Klüppchenbildung aufgrund gemeinsamer Interessen. Hüten wir uns auch davor, bestimmte geistliche Güter, an denen alle Gläubige teilhaben, zu Sonderrichtungen zu machen, bei denen man sich in einem gewissen Dünkel von anderen Unwissenden abgrenzt. Man nennt sich Freunde zum Beispiel, Freunde des prophetischen Wortes. Aber sind wir das nicht alle? Freunde des prophetischen Wortes. Man nennt sich Freunde Israels. Aber sind wir das nicht alle? Doch alle Freunde Israels. Man nennt sich charismatisch, aber sind wir das nicht alle? Haben wir nicht alle den Geist Gottes empfangen? In Christus Jesus, unserem Heiland. Einige solcher Gemeinschaften haben enormen Zulauf, weil manche von der Sucht nach etwas Neuem, Aufregendem getrieben werden, wie das beispielsweise bei den Athenern der Fall war, von denen es heißt, alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Gibt's was Neues, ne? Alle Verselbstständigungen bestimmter Themen der Heiligen Schrift, mit denen dann auch oft schwerwiegende Irrtümer verbunden sind, haben ihren Grund darin, dass man in der Landschaft der Heiligen Schrift den Hügel Golgatha aus den Augen verloren hat. Nur von dort her, von Golgatha her, vom Erlösungswerk Christi her, wirkt der Heilige Geist. Das müssen wir immer zusammen sehen. Das Wirken des Heiligen Geistes und Golgatha, seine Auferstehung, seine Erhöhung, gehört unbedingt zusammen. Wenn wir getrennt davon vom Heiligen Geist sprechen oder damit leben wollen und sein Wirken erbitten, dann erliegen wir oft einer großen Täuschung. Ne? Das ist dann nicht der Heilige Geist, ein anderer Geist, ein religiöser Geist, welcher Art auch immer. Also nur von dort, von Golgatha her, wirkt der Heilige Geist, um uns dann auch mehr und mehr, wie es dem Herrn gefällt, hineinzuführen in andere geistlichen Wahrheiten. So wie es im Augenblick nötig ist für uns, ja? Dass wir mehr Verständnis bekommen, auch über das prophetische Wort und, ja. Aber im Zentrum steht Golgatha, das Wort vom Kreuz. Und oftmals kann man echte geistliche Gemeinschaft nicht von nur scheinbar echter Gemeinschaft unterscheiden. Manche sieht täuschend echt aus, ist es aber nicht. Manches Miteinander in der Gemeinde Jesu ist abhängig von seelischer Zuneigung und Sympathie. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Neulich hielt ich eine schöne Münze mit der Abbildung einer österreichischen Kaiserin in der Hand. Wunderschöne Münze. Sie hatte den Wert von ca. 1000 Euro. So sah es zunächst aus. Dann aber reduzierte sich ihr Wert auf 50 Euro, weil sie erst nach dem Tode der betreffenden Kaiserin geprägt worden war. Den Unterschied machten zwei verschiedene kleine Buchstaben aus. So kann man sich täuschen, und das auch in geistlicher Hinsicht. Und das ist wesentlich schwerwiegender. Wenn es um geistliche Dinge geht, geht es um die Ewigkeit. Unter anderem um die Ewigkeit, um unser ewiges Heil. Deshalb ist eine Täuschung auf dem Gebiet viel schwerwiegender, viel verhängnisvoller, als wenn wir uns in irdischen Dingen irgendwie täuschen und irren. Die Gemeinschaft, von der uns hier in der Apostelgeschichte berichtet wird, war echt, war eine echte geistliche Gemeinschaft. Sie war geprägt von der großen Freude, nun mit Gott versöhnt zu sein, durch das Blut seines Lebenssohnes. Das sollte unsere große Freude sein, auch jetzt in der Weihnachtszeit, das Kommen Jesu in diese Welt, als Kind, als wahrer Mensch und wahrer Gott zur gleichen Zeit, sein Opfertod am Kreuz, seine Auferstehung und auch seine Wiederkunft, sein Kommen am Ende dieser Zeit. Das sollte unsere große Freude sein, immer wieder aufs Neue. Täglich sollte das unsere Freude sein, mehr als alles andere. Versöhnt mit Gott durch das Blut seines Lebenssohnes. Ich habe Frieden mit Gott. Ich weiß um die Vergebung meiner Sünden. Ich weiß, wo es hingeht, wenn ich einmal hier die Augen schließen werde. Dann bin ich bei meinem Herrn, auf ewig. Nicht, weil ich so gut gelebt habe, sondern weil er für mich Sünder am Kreuz gestorben ist. Diese Menschen damals, die das empfangen hatten, was wir mit Gnade bezeichnen, diese Menschen waren erfüllt von Gottesfurcht, Respekt vor Gott und Freude, weil sie das Wort Gottes im Blick auf Gericht und Gnade ernst nahmen. Ihre Gemeinschaft untereinander war die Frucht ihrer Beziehung zu Gott unter der Gnade Jesu. Warum war diese Gemeinschaft hier unter den Gläubigen in der Anfangszeit der Gemeinde Jesu so fest und so innig? Weil jeder persönlich eine Beziehung hatte zu seinem Gott und Heiland Jesus Christus. Ist diese Gemeinschaft eng, dann ist sie auch untereinander eng. Ist diese Gemeinschaft lose und schwach, dann ist sie auch untereinander lose und schwach. Das hängt unbedingt zusammen. Die Nachfolge Jesu war für die Geschwister damals nicht ein neuer Gesetzesweg. Du musst jetzt dich so verhalten, wie es hier geschildert wird, sondern einzig und allein das Werk des Heiligen Geistes, der ein Geist der Gnade ist. Nur in der Freiheit vom Gesetz, das immer fordert, du musst, du musst, du musst, und wenn nicht, dann. Ja? Nur in der Freiheit vom Gesetz, Gesetz vom Sinai her, Gottes Gesetz, der Freiheit davon, also unter der Herrschaft der Gnade, ist es möglich, Gott zu dienen und ihm Frucht zu bringen. Darüber schreibt Paulus am Anfang in dem 7. Kapitel seines Römerbriefes. Im Mittelpunkt ihrer Gemeinschaft stand also Christus, der gekreuzigte, auferstandene und erhöhte Herr. Nichts anderes und niemand anders, auch nicht die Apostel, die das Wort Gottes hier verkündigten. Speziell Petrus. Nicht sie standen im Mittelpunkt, sondern im Mittelpunkt stand der Herr selbst. Die Hauptsache ist nicht, wer das Wort Gottes verkündigt, sondern die Hauptsache ist, was verkündigt wird. Darauf kommt es an. Der Inhalt ist wichtig. Auch nicht die Persönlichkeit eines Menschen, obwohl die eine große Rolle spielt, auch in der Verkündigung des Evangeliums. Aber das ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, was wird gesagt über das Wort Gottes, das wir hier vor uns haben. Ein Grundsatz, den es unbedingt zu verinnerlichen gilt, lautet: je enger die Beziehung zu unserem Heiland ist, desto enger ist auch die rechte geistliche Beziehung zu den Glaubensgeschwistern. Eine starke Beziehung der Liebe zueinander in einer Gemeinde hängt immer davon ab, wie sehr jeder Einzelne sich von Gott in Christus geliebt weiß. Wir haben schon darüber gesprochen gerade, ja? Weiß ich mich von meinem Gott geliebt? Weißt du dich wirklich so, wie du bist, von deinem Gott geliebt? Oder meinst du, du müsstest doch noch irgendwie dich erstmal ändern, damit Gott dich lieb haben kann? Gott liebt uns so, wie wir sind. Nehmet einander an, wie Gott euch angenommen hat in Christus Jesus. Wie hat er uns denn angenommen? Und wie nimmt er uns täglich? Warum hält es bei uns überhaupt aus, zu Hause und in der Gemeinde und wo überall wir uns auch bewegen? Warum hält er es aus mit uns? Weil er uns so nimmt, wie wir sind. Nicht wie wir sein sollen, sondern wie wir sind im Augenblick. So nimmt er uns, so hat er uns genommen und so nimmt er uns immer wieder. Deshalb ist er überhaupt noch bei uns, in unserer Mitte, ne? Persönlich und auch innerhalb der Gemeinde. Eins wird in unserem Text noch besonders hervorgehoben. Es ist die materielle Unterstützung derer, die nur wenig oder fast gar nichts für ihren Lebensunterhalt besaßen. Das lesen wir hier in den Versen 44 und 45. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und das geschah nicht unter Zwang. Du musst geben oder so. Nein, das geschah freiwillig. Unter der Gnade Jesu. In dem Bewusstsein, dass jeder einzelne von ihnen hinsichtlich seines irdischen materiellen Besitzes lediglich Verwalter Gottes war. Das, was wir haben zu Hause oder auch sonst auf dem Bankkonto, gehört im Grunde genommen nicht uns. Es gehört unserem Herrn. Und wir sind Verwalter. Wir können damit nicht machen, was wir wollen, sondern wir fragen den Herrn, wie sollen wir damit umgehen, mit den Finanzen, die du uns anvertraut hast. Wie sollen wir damit umgehen? Was möchtest du gerne? Und dann ist das kein Zwang, sondern dann geschieht die Unterstützung solcher, die wenig haben oder fast nichts haben, freiwillig und gerne. Das ist eine liebevolle Unterstützung, die wir den anderen schuldig sind. Ne? Auch das bedeutet, das hier gebrauchte Wort für Gemeinschaft im Griechischen lautet das Koinonia. Ja, da geht es nicht nur um geistliche Unterstützung, beten füreinander, sondern da geht es auch darum, dass man diejenigen nicht vergisst, denen es materiell nicht so gut geht wie uns. So lesen wir dann später in der Apostelgeschichte, Kapitel 11, und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte durch den Geist eine große Hungersnot voraus. Er hatte eine Gabe der Prophetie. Er sagte eine große Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Und diese Hungersnot geschah tatsächlich unter dem Kaiser Claudius. Es war also keine Falschprophetie, ja? Sondern was er prophezeite, das geschah auch. Aber unter den Jüngern, den Gläubigen, beschloss ein jeder, nach seinem Vermögen den Brüdern in Judäa eine Gabe zuzusenden. Sie dachten also nicht zuerst an sich, wie kommen wir jetzt durch, ne? Wenn da eine Hungersnot auf uns zukommt, wie kommen wir da durch, wie komme ich da durch? Sondern sie dachten an die noch ärmeren Geschwister in Judäa, wie kommen die da durch? Und dann beschlossen sie nicht nur, eine Gabe zusenden zu lassen, sondern sie taten das auch. Sie haben das in die Praxis umgesetzt. Aber unter den Jüngern beschloss ein jeder nach seinem Vermögen, nicht über sein Vermögen, nach seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Das taten sie auch und schickten sie zu den Ältesten durch Barnabas und Saulus. Das war Gemeinschaft, Betätigung der Gemeinschaft im engeren Sinne. Das gehörte also offensichtlich auch dazu, wie wir es hier gelesen haben. Wir kommen langsam zum Schluss. Wie wohltuend eine solche geistgewirkte Gemeinschaft der Heiligen ist, findet besonders im Psalm 133 seinen Ausdruck. Ich will das nochmal betonen, damit es keine Missverständnisse gibt. Wenn die Bibel von Heiligen spricht, dann meint sie nicht solche, die abgeschieden sind, ne, und die man im Nachhinein heilig gesprochen hat, sondern mit Heiligen sind die Gläubigen gemeint, die jetzt hier auf dieser Erde leben, an Christus gläubig sind. Die nennt die Bibel Heilige, weil sie durch Christus geheiligt sind. Also, geistgewirkte Gemeinschaft der Heiligen, hier jetzt in dieser Zeit, findet besonders im Psalm 133 seinen Ausdruck, wo es heißt, siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Schon dieser Satz, ne, ist erquickend. Siehe, wie fein und lieblich, oder einfach ausgedrückt vom Grundtext her, wie gut ist es. Ne? Und zwar zunächst einmal in den Augen Gottes. Es gefällt Gott. Dann ist es aber auch erquickend für uns. Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Und dann werden hier zwei Bilder gebraucht, um diese Gemeinschaft zu charakterisieren, beziehungsweise wo sie ihren Ursprung hat, diese Gemeinschaft. Zwei Bilder veranschaulichen, dass diese Gott wohlgefällige und wohltuende Gemeinschaft der Gläubigen eine Gabe ist, die von oben, also von Gott kommt. Sie ist nicht Menschenwerk. Das können wir nicht machen. Was hier geschrieben steht in der Apostelgeschichte und überhaupt in der Kirchengeschichte geschehen ist, dieses wunderschöne und wunderbare Zusammensein der Glaubenden, Gemeinschaft des Glaubens, das kann kein Mensch machen. Das ist ein Geschenk von oben, von Gott her. Und das wird hier deutlich zum Ausdruck gebracht im Psalm 133. Zum einen das Bild vom Salböl, das vom Haupt des Priesters, also von oben, ja, vom Haupt des Priesters, er wurde ja mit Öl gesalbt, bis zu dem Saum seines Kleides herabfließt. Und zum anderen, das andere Bild, der Tau, der von oben herabfällt, um das Land zu befeuchten und dadurch Frucht zu wirken. Lauter Segenswirkungen Gottes, des Heiligen Geistes, die von oben kommen. Wie oft habe ich persönlich gebetet, Herr, es muss etwas von oben kommen. Es muss etwas von dir herkommen. Und so kam unser Herr ja auch schon in diese Welt. Er kam von oben und hat uns in seiner herzlichen Barmherzigkeit, so heißt es Lukas 1, besucht als das aufgehende Licht aus der Höhe. Herzliche Barmherzigkeit, das ist doppelt zum Ausdruck gebracht. Ja, eine herzliche Barmherzigkeit. Was hat Gott getrieben? Ne? Wir werden es gleich noch singen. Was hat Gott getrieben? Seine große Liebe, seine Barmherzigkeit, seine herzliche Barmherzigkeit, die er für uns empfindet. Ne? Und so wird er auch wiederkommen. Von oben, als der Stein, von dem der Prophet Daniel spricht, um ohne Zutun von Menschenhänden, so heißt es dort, die Reiche dieser Welt zu zertrümmern und sein ewiges Reich in Herrlichkeit aufzurichten. Ein Reich ewiger Gemeinschaft, ewiger glückseliger Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater und seinem lieben Sohn und dem Heiligen Geist und auch untereinander, ne? Da wird es nichts mehr geben, was uns in irgendeiner Weise ärgert über das Verhalten eines anderen. Da wird alles voller Harmonie sein in der himmlischen neuen Welt, der wir entgegengehen und die sichtbare Wirklichkeit sein wird, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit von oben. Und zum Schluss möchten wir noch darauf hinweisen, dass auch die erste Gemeinde keine perfekte Gemeinschaft darstellte. Darauf müssen wir also noch warten. Ne? Keine perfekte Gemeinschaft hier auf dieser Erde, auch hier in der Apostelgeschichte, keine perfekte Gemeinschaft ohne irgendwelche Mängel. Und das zeigt sich kurze Zeit später darin, dass es zur Unzufriedenheit einiger Witwen kam, die man bei der täglichen Versorgung übersehen hatte, wodurch es dann zur Wahl der Armenpfleger kam, der Diakone. Auch hatte es durch ein Ehepaar eine schwere Versündigung in der Gemeinde gegeben. Also, wir reden hier nicht dem Perfektionismus das Wort. Ich hasse dieses Wort geradezu, obwohl ich es gerne von meiner Natur aus sein möchte. Ne? Möchte mich niemals vertun beim Klavierspielen, aber vertue mich oft da. Ne? Und auch in anderen Dingen. Und auch nach der Predigt, dass ich manchmal denke, Mensch, hättest du doch noch sagen müssen, hättest du nicht so sagen dürfen und so weiter. Nichts Perfektes, weder von der Kanzel noch bei euch, die ihr heute Morgen hier zuhört. Ja? Nichts Perfektes. Das ist gut, dass man das lernt. Das demütigt uns. Das macht uns klein in unseren eigenen Augen. Und das macht unseren Herrn groß und gibt ihm die Ehre. Deshalb müssen solche Erziehungswege sein. Ne? Sie müssen sein in unserem Leben, ob uns das gefällt oder nicht. Ne? Es gab also schon am Anfang der Gemeinde gewisse Mängel und es wird sie immer geben, solange wir hier auf dieser Erde sind. Ob es im Augenblick gut oder schlecht aussieht, ob die Früchte kaum zu sehen sind oder aber wie hier als wunderbare Wirkung des Heiligen Geistes zu bestaunen sind. Gemeinde Jesu lebt immer ausschließlich wovon? Vom Bessermachen wollen? Von der Gnade Jesu. Ausschließlich von der Gnade Jesu. Sie reicht aus. Für dich und für mich. Vollkommen reicht sie aus. Für Sünder. Ihr Lieben, lasst uns tiefer verwurzelt sein in Christus, in seiner Gnade. Nach unten Wurzeln schlagen und nach oben Frucht bringen, wie es Jesaja sagt. Amen. Stehen bitte auf. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir so herzlich danken für diese wunderbare Gemeinschaft, die die ersten Christen damals nach Pfingsten hatten. Gemeinschaft mit dir, Gemeinschaft untereinander, Gemeinschaft der Liebe, der Freude. Und du standst im Mittelpunkt. Und so danken wir, dass es das immer noch gibt, auch in unserer Zeit. Und auch wir spüren hier und da etwas davon. In unserer Mitte bist du, deinem wunderbaren Evangelium von der Gnade. In Christus Jesus. Amen.